Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
Wenn Sie zum Stammpublikum unseres Fitnessmagazins gehören, dann haben Sie sich vielleicht in den letzten Tagen folgende Frage gestellt. Geht es nicht eigentlich bald wieder los mit Lauf 10, der großen Fitness- und Gesundheitsaktion des Bayerischen Rundfunks? Und ich sage Ihnen, ja, stimmt genau, und zwar morgen.
Du beginnst bei Null und die trauen sich das teilweise gar nicht zu. Und wenn die dann das erste Mal berichten, dass sie 5-6 Kilometer am Stück gelaufen sind, das sind tolle Glücksgefühle, die man so gar nicht mehr so oft hat.
Wir haben dieses Mal die Trainerinnen und Trainer besucht, die Sie in den nächsten Wochen fit machen wollen und werden. Naturmaterialien oder Synthetik? Was bietet sich für Ihren Freizeitsport an? Und wir sind zu Besuch bei einem der weltbesten Slackliner, Friedi Kühne aus Bayern. Er führt uns im Gespräch nicht aufs Glatteis, sondern auf ein 2,5 cm breites Kunststoffband, das für ihn die Welt bedeutet.
Ich bin, nachdem ich meine ersten schwierigen, wackeligen Slacklines überwunden habe, wirklich süchtig geworden nach dem Gefühl des Balancierens. Vor allem nach dem Balancieren in der Höhe. Also wenn man wirklich über allem schwebt, wie das halt auf so einer Highline, also einer hohen Slackline der Fall ist. Das ist das schönste Gefühl, was ich kennengelernt habe.
Wir erfahren aber auch, warum Slacklinen ein idealer Freizeitsport für alle ist und warum es sich lohnt, diese Sportart einfach mal auszuprobieren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und sich fit machen mit uns in der nächsten knappen halben Stunde. Am Mikrofon ist Martin Raspel. Hand aufs Herz. Wann haben Sie eigentlich zuletzt Ihre Laufschuhe angezogen? Vor einer Woche? Vor zwei? Vor einem Monat? Okay, das Wetter war zuletzt alles andere als einladend, um draußen Sport zu treiben. Aber ab sofort gibt's keine Ausreden mehr. Erstens, das Wetter ist schon wieder deutlich besser. Und zweitens, morgen startet Lauf 10, die große Fitness- und Gesundheitsaktion des Bayerischen Rundfunks. Und wenn Sie wollen, können Sie auch dabei sein. Entweder Sie trainieren individuell nach den Lauf 10 Trainingsplänen, die man ganz leicht aus dem Internet runterladen kann. Oder Sie schließen sich einem der vielen, vielen Vereine in Bayern an, die Lauf-10-Gruppen anbieten. Und dort treffen Sie dann vielleicht auch auf eine Trainerin oder einen Trainer, die selbst zuletzt trainiert haben. Nämlich wie Sie mit Lauf-10 so richtig fit werden. Christine Kellermann war einen Tag bei der Lauf-10-Trainerausbildung dabei.
Wenn sich über 200 Lauftrainer aus ganz Bayern freiwillig einen ganzen Tag lang in einen fensterlosen Hörsaal setzen, dann muss schon Besonderes geboten sein.
Ja, logisch, weil es so absurd ist, auf dem Stuhl zu stehen.
Und immer wieder schafft es der Lauf-10-Doc Professor Martin Halle, die Lauftrainer zu begeistern.
Ich finde es immer interessant, also gerade weil der Dr. Halle da immer schöne praktische Beispiele hat und das anschaulich schildert und auch diese Trainingsprinzipien. Man macht das schon lange, aber wenn man das vor der Veranstaltung wieder oder mit so einer Veranstaltung wieder für sich bewusst wird, dann fällt es auch wieder leichter, das den Teilnehmern dann wieder rüberzubringen und einfach so ein bisschen einordnen, auch die Trainer. Ich sage mal, train the trainer ist halt auch ein wichtiges Thema.
Stefan Möstl bringt die Kollegen bei der Sparkasse in München in Bewegung. Beim SV Ried in Schwaben ist Lauf 10 schon lange nicht mehr mit einem Trainer zu stemmen, erzählt Christoph Lechner.
Wir haben ein Trainerteam von 16, sind wir, ja, 16 Lauftrainer, haben das in verschiedene Gruppen unterteilt, je nach Leistungsstand. Und da ist dann praktisch für jeden was dabei.
Niederschwellig soll das Angebot sein, damit jeder mitmachen kann. Auch die, die bisher noch nie gelaufen sind. Die Trainer übernehmen dabei nicht nur beim praktischen Laufen eine wichtige Rolle, sagt Martin Halle.
Ich möchte denen mitgeben, dass Lauf 10 auch eine Motivation ist. Motivation für die Läufer, die jetzt dann in Bayern teilnehmen. Und dass man auch Kompetenz dafür haben muss, dass es nicht nur einfach ist, wie den Trainingsplan, den einfach abzuarbeiten als Trainer, sondern dass man halt auch versteht, wie bringe ich die über die ersten 3 Wochen, meine Schützlinge? Wie ist es dann mit der Woche 4 bis 6?
Denn dann kommt bei vielen, die mit großer Motivation gestartet sind, ein kleines Loch. In der Gruppe lässt sich das gut auffangen, ist die Erfahrung von Karin Ziem von der SG Indersdorf und Gernot Lindenmeier vom TV Mehring.
Man trifft sich abends und naja, heute ist das Wetter nicht so gut, aber die anderen kommen, dann muss ich halt auch, ob ich will oder nicht will.
Und man dann automatisch hinterher nach 1,5 Stunden was sportlich geleistet hat und es kommt einem gar nicht so schrecklich vor, wie man es glaubt.
Der wichtigste Aspekt bei Lauf 10 bleibt aber der behutsame Aufbau. Das hat Lauftrainer Stefan Möstl schätzen gelernt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jetzt viele Leute, wenn sie zu laufen anfangen, einfach meistens dann zu schnell laufen und halt dann nach kurzer Zeit wieder aufhören. Und mit dem Lauf 10 hat man wirklich halt ein schönes Konzept, dass die Leute halt strukturiert an das Laufen herangeführt werden, eben nicht gleich am Anfang sich überfordern, weil es einfach im Plan drin steht. Ne? Der Mensch braucht ja manchmal einfach einen Plan, um bestimmte Dinge zu tun. Und so kann man halt relativ leicht so Überforderungsschichten halt vermeiden.
Im Fokus steht in diesem Jahr außerdem das begleitende Krafttraining. Auch dazu haben die wissbegierigen Coaches einiges mit auf den Weg bekommen und auch gleich selbst ausprobiert.
Was mit dem eigenen Körper umzusetzen ist, was man dann auch in die Trainingspläne mit integriert. Was aber auch wichtig ist, gerade wenn wir Lauf 10 Läufer haben, die 40 plus sind, da spielt das Krafttraining immer eine größere Rolle. Auch diejenigen, die übergewichtig sind, diejenigen, die orthopädische Probleme haben, dann halt die richtige Dosierung, unterschiedliche Übungen. Das wird dieses Jahr der Fokus von Lauf 10 sein, neben dem, was wir ja in Ausdauertraining sowieso machen.
Und das alles, damit auch in diesem Jahr wieder in ganz Bayern viele Menschen laufen glücklich werden.
Du beginnst bei Null und die trauen sich das teilweise gar nicht zu. Und wenn die dann das erste Mal berichten, dass sie 5-6 Kilometer am Stück gelaufen sind, das sind tolle Glücksgefühle, die man so gar nicht mehr so oft hat.
Und das sind auch für uns die Momente, die uns da einfach beflügeln, weiterzumachen und dran zu bleiben.
Also rein in die Laufschuhe und raus mit Laufzehen. Alle Infos, auch welche Vereine Lauf 10 anbieten, gibt's im Netz unter abendschau.de/Lauf10. Wenn man Friedrich, genannt Friedi Kühne, zuschaut, wird einem schwindelig, obwohl man festen Boden unter den Füßen hat. Friedi Kühne ist Slackliner, also Balancekünstler oder Sportler. Ein 2,5 Zentimeter breites Kunststoffband ist sein Sportgerät. Und auf dem ist er unterwegs, oft mehrere hundert Meter über dem Abgrund. Ich habe Friedi Kühne zum Interview fürs Fitnessmagazin getroffen und habe unser Gespräch begonnen mit einem kurzen Frage-Antwort-Spiel. Slacklinen ist für mich?
Freiheit.
Und wenn ich nicht Slackliner wäre, dann würde ich was machen?
Alles mit Fliegen, ja. Paragliden, Basejumpen, Skydiven.
Und Slacklining würde ich nur dann aufhören, wenn
ich mir ein Bein abhacken muss oder beide Beine breche.
Also ganz klar, man kann eigentlich sagen, Friedi Kühne, Slacklining und Slacklinen ist, und wir bleiben beim Du in diesem Gespräch, dein Leben.
Ja, absolut. Mein ganzes Leben baut darauf, auf das schmale Band.
Und warum?
Ich bin, nachdem ich meine ersten schwierigen, wackeligen Slacklines überwunden habe, wirklich süchtig geworden nach dem Gefühl des Balancierens. Vor allem nach dem Balancieren in der Höhe. Also wenn man wirklich über allem schwebt, wie das halt auf so einer Highline, also einer hohen Slackline der Fall ist, wo uns nur ein 2,5 Zentimeter schmales Band vom Fliegen trennt. Das ist das schönste Gefühl, was ich kennengelernt habe. Und im Laufe der Jahre habe ich durch diesen Balancesport eben auch die wichtigsten und wundervollsten Menschen in meinem Leben kennengelernt und die Welt entdeckt und wahnsinnig tolle, spektakuläre Orte gesehen, zu denen ich ohne diesen Sport vielleicht nie hingelangt wäre.
Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz für diejenigen, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was man sich unter Slacklining jetzt vorstellen muss, vielleicht eine kurze Beschreibung noch mal dieser Disziplin und vielleicht auch eine kurze Beschreibung dessen, was du machst, nämlich das Highlining.
Slackline heißt auf Deutsch lockeres Band und ist im Prinzip nichts anderes als eine moderne, dynamische Form von Seiltanz. Also es ist kein Seil, sondern es ist ein Band. Ein normalerweise sehr elastisches, dehnbares Band und deshalb befindet sich die Slackline, auf der man dann versucht zu balancieren, immer in Bewegung. Und somit muss man auch auf der Slackline beim Balancieren sich viel mitbewegen. Also es ist keine so eine stille, perfekt ruhige Balance, wie man es vielleicht vom klassischen Drahtseiltanz mit Balancestange kennt, sondern Slackline ist Balancieren mit viel Bewegung, viel Wackeln, viel Zittern. Und dann kann man auch mit diesen Bändern hoch und runter bouncen und wippen und surfen und alle möglichen Tricks und Kunststücke und Sprünge drauf machen. Die Variante, die mich am meisten begeistert hat, also ich habe jede Form des Slacklines ausprobiert, aber ich bin jetzt letzten Endes so richtig verrückt nach dem sogenannten Highlinen geworden. Highline, wie der Name verrät, ist Slackline in der Höhe. Also so hoch, dass man sich sichern muss oder wenn man halt ohne Sicherung abstürzen würde, ja, dann wäre man schwer verletzt oder Schlimmeres. Soll heißen, ich balanciere auf Slacklines, auf 2,5 Zentimeter schmalen Bändern über Schluchten, zwischen Berggipfeln, zwischen Hochhäusern teilweise sogar und ja, sehe so ein bisschen die Welt aus der Vogelperspektive beim Balancieren. Meine höchste Highline, die ich bisher gelaufen bin, war fast 1000 Meter hoch. Und das ist natürlich, umso höher, desto krasser der Adrenalinrausch und desto mehr kommt man sich auch vor, als würde man fliegen und schweben.
Es gibt jetzt auch, ich sag's mal, extremere Varianten des Highlining, nämlich dass man tatsächlich ohne Sicherung unterwegs ist. Auch diese Form des Highlinings machst du und hast du schon gemacht. Warum diese Herausforderung?
Ja, das ist sicherlich die extremste und bestimmt auch die kontroverseste, aber in meinen Augen auch die höchste und purste Form des Balancierens. Das machen nur ganz wenige Menschen weltweit und diejenigen, die das machen, haben sich jahrelang darauf vorbereitet und sind wirklich Slackline-Experten. Jetzt sind wir bei so einer Frage, die sich schwierig beantworten lässt. Es ist halt ein nochmal völlig anderes und ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl, was ich nirgendwo anders gefunden habe. Gefühl von völliger Eigenverantwortung und dementsprechend auch völliger Freiheit. Und es ist aber auch was sehr Meditatives, was ich da finde beim Highlinen, insbesondere beim Highlinen ohne Sicherung, wo ich nämlich dann einfach nur noch in dem Moment bin, da oben in der Schwebe auf dem schmalen Band und ich vergesse halt alles andere um mich rum und ja, finde so meinen Flow, so wie andere Leute bei der Meditation.
Aber des Risikos seid ihr, die ihr das macht, euch durchaus mehr als bewusst, oder?
Natürlich birgt Slackline, Highline und vor allem Free Solo Highline ein Risiko, ich sage jetzt mal ein Restrisiko, denn es liegt ja in der Verantwortung jedes Athleten selber, sich so gut vorzubereiten und so gut zu trainieren, dass eben das Risiko minimiert wird. So, und beim Free Solo Highline, wenn man jetzt wirklich die Sicherung, den Gurt weglässt, dann darf halt nichts mehr schiefgehen, dann darf man nicht mehr fallen. Aber es gibt immer die Möglichkeit, sich an der Slackline zu fangen. Ja, wir nennen das Catch-Reflex. Wir catchen dann die Line. Es schaut aus, wie wenn so ein Klammeräffchen sich auf einmal an ein Seil klammern würde. Und diesen Reflex, den habe ich halt jahrelang intensivst geübt, sodass es jetzt wirklich quasi meine zweite Natur ist. Wenn ich auf der Highline mich irgendwie unwohl fühle und wenn ich auch nur drohe, das Gleichgewicht zu verlieren, also das noch weit bevor ich überhaupt falle, kann ich mich einfach an der Line fangen beziehungsweise mich einfach hinsetzen auf der Highline und dann bist du wieder in der Position, wo es nicht mehr so wackelt, wo du quasi nochmal viel mehr Kontrolle hast. Aber ja, wenn das nicht klappen würde und man beim Highlinen abstürzt, dann, ja, dann ist es natürlich vorbei, so wie halt auch beim ungesicherten Klettern. Und diese Konsequenz, diese ultimative Konsequenz ist es eben, was das Balancieren, was diesen Moment so besonders und so unfassbar intensiv macht, so dass man sich da quasi wirklich lebendig fühlt, wie in keiner anderen Lebenssituation. Ja. Das Adrenalin versetzt einen ja in höhere Sinneszustände. Ja. Die Reflexe sind dann auch geschärfter und man reagiert dann tatsächlich auch schneller, wenn so eine Konsequenz im Raum steht, wenn quasi die Gefahr im Raum ist. Und ja, es versetzt einen einfach in den Moment. Man findet da dann seinen Flow.
Wahrlich nichts für schwache Nerven. Die Sportart so, wie Friedi Kühne sie betreibt. Aber Slacklinen ist auch ein idealer Freizeitsport für alle, die Spaß am Balancieren haben. Und darum geht's später im zweiten Teil unseres Gesprächs. Was ziehen Sie eigentlich so an? Also zum Sporttreiben, meine ich. Kommt drauf an, was ich mache, werden Sie jetzt sagen. Für viele von uns ist das Thema Nachhaltigkeit ja immer wichtiger, auch bei der Sportkleidung. Nachhaltig sind vor allem natürliche Materialien wie Leder oder Wolle. Kunstfasern, die den Hauptbestandteil unserer Funktionskleidung im Sport ausmachen, sind es eher weniger. Also stellt sich die Frage, wo sind natürliche Materialien von Vorteil und wo die Kunstfasern? Frauke Gerbig hat sich informiert.
Ich habe Bergstiefel aus Leder, weil ich Leder liebe. Das ist einfach ein natürliches Material. Da gehe ich gerne über alle Berge, auch mal in die Hochalpen. Aber ich habe auch schon Schlimmes erlebt damit, weil die gerne durchweichen.
Da ich vorwiegend auf den Hausbergen rumspaziere, eher als dass ich bergsteige, habe ich vor allem Synthetikschuhe. Die sind leicht, die sind auch Gore-Tex wasserabweisend und damit gehe ich in den Höhen, wo ich mich bewege, ziemlich gut.
Beim Wandern trage ich Lederschuhe, die habe ich schon seit Jahren. Die halten einfach ewig bei guter Pflege.
Wer viel in den Bergen unterwegs ist, entwickelt eine emotionale Beziehung zu seinen Wanderschuhen. Ich selbst habe 3 Paar, alle aus Leder. Alle sehen ziemlich abgeschrappt aus. Mit jedem von ihnen verbinde ich Touren und damit unvergessliche Erlebnisse. Sorgen um Druckstellen oder Blasen muss ich mir nicht machen. Sie sind perfekt eingelaufen. Damit sind wir bei einem der Vorteile von Leder. Es gibt mit dem Tragen nach. Der Schuh passt sich dem Fuß an. Weitere Vorteile von Leder erklärt Thomas Heinen. Er ist Gerber und arbeitet für TerraCare, einem Brand für nachhaltig hergestelltes Leder.
Es hat eine sehr hohe Reißkraft, schützt damit den Fuß beim Wandern nicht zuletzt. Leder hat die Eigenschaft, dass es den Fußschweiß aufnehmen kann. Leder nimmt diese Feuchtigkeit tagsüber dann auf und wenn man den Schuh abends auszieht, gibt das Leder diese Feuchtigkeit wieder ab.
Wanderschuhe aus Leder werden aus Tierhäuten gefertigt, die sowieso zur Verfügung stehen. Wer seine Schuhe richtig pflegt, ihnen also ausreichend, aber nicht zu viel Feuchtigkeit zukommen lässt, hat manchmal Jahrzehnte Freude an ihnen. Sollte die Schuhsohle abgelaufen sein, kann diese ersetzt werden. Leder punktet also auf jeden Fall im Bereich Nachhaltigkeit, sagt auch Oliver Cordon, der für die Schuhentwicklung bei der Sportmarke Mammut zuständig ist.
Das Leder ist für Mammut auch ein ganz wichtiges Material, weil es ist wirklich nachhaltig für uns auch, weil wir entsprechend ja Schuhe produzieren, die für einen sehr starken Gebrauch im Outdoor-Bereich genutzt werden, also am Berg wirklich, wo wir den Bereich des Schutzes brauchen und dass es wirklich lange hält auch. Und das kann man einfach mit dem Lederbereich in der Kombination super erreichen. Man kann es auch reparieren und das hat natürlich für uns, für den Konsumenten, einen sehr, sehr großen Vorteil.
Trotzdem ist der Marktanteil von Lederschuhen im Outdoor-Bereich geringer als der von Synthetik. Der Grund? Die Gruppe der Menschen, die leichte Bergschuhe und Schuhe fürs Trailrunning und Laufen nutzt, ist sehr viel größer als diejenige, die im Hochgebirge unterwegs ist.
Also da kann man doch durchaus sprechen von 70-30% beispielsweise. Also 70% synthetische, aber es halt entsprechend aufgrund der Marktgröße ist.
Auch veganes Material ist sowohl bei Oliver Cordon als auch bei Thomas Hein ein Thema, weil es nachgefragt wird.
Die veganen Materialien sind meistens eine Pflanzenfaser in irgendeiner Art und Weise, die gemischt wird mit einem Polyurethan, mit einem Kunststoff und einem Trägermaterial. Weil eine Pflanzenfaser ist zweidimensional, die hat keine Reißkraft, deswegen muss man dieser Pflanzenfaser etwas dazu tun, dass sie hält. Diese Materialien gibt es, sie sind vegan, aber jetzt qualitativ nicht besser.
Genauso wichtig wie die passenden Schuhe für den jeweiligen Untergrund sind auch die Textilien, die wir beim Sport tragen. Sie sollen uns schützen, wärmen und kühlen, sollen reißfest sein, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Auch hier gibt's Vor- und Nachteile von natürlichen Materialien gegenüber synthetischen und persönliche Vorlieben.
Da trage ich Funktionskleidung, die trocknet schön schnell, ist leicht, das ist mein Mittel der Wahl.
Ganz ehrlich, Merino finde ich toll. Mein Mann hat ja ganz viele Merino-Sportshirts, aber mir ist es zu teuer. Also ich bin da nicht bereit, für so ein T-Shirt mit kurzen Ärmeln 80 Euro auszugeben.
Ich habe eigentlich fast nie Sportkleidung an. Ich habe tatsächlich nur klassisch Wolle oder Baumwolle an, dass ich dann auch gerne mal auf dem Gipfel ausziehe und wechsle, weil ich diese Kunstsachen auf dem Körper nicht so schätze. Das ist irgendwie ein komisches Körpergefühl.
Meine persönliche Erfahrung: Auf langen Trekkingtouren sind Merino-Klamotten die beste Wahl, weil sie auch nach Tagen nicht riechen. Je nach Intensität meiner Sportart trage ich entweder synthetische Funktionskleidung, weil sie sehr angenehm auf der Haut sind, oder Baumwolle, wenn ich nicht so schwitze. Beide Materialien muss ich aber nach dem Training waschen. Jan-Christoph Meister von Smartwool über Merino-Wolle.
Die Faser ist mittlerweile so fein, wir verwenden zum allergrößten Teil Merino-Wolle aus Neuseeland. Dieses Wollgefühl, das hat mit Omas Strickpullover einfach gar nichts mehr zu tun. Weder optisch noch von der Haptik. Das, was beim Schaf funktioniert, funktioniert bei uns auch.
Nachhaltiger ist auf jeden Fall Merino, wenn man seine Teile entsprechend pflegt, nicht mit scharfen Gegenständen traktiert und vor Motten schützt. Übrigens, der Anteil insgesamt an Wolle bei der Textilverarbeitung ist im Vergleich zur Kunstfaser verschwindend gering. Die Welt hat längst für Synthetik abgestimmt.
Mit dem Slackline-Sportler und Balancekünstler Friedi Kühne habe ich schon über die Faszination des Balancierens auf einem schmalen Band gesprochen, auch in besonders großen Höhen. Das ist natürlich nur etwas für Profis und echte Könner. Aber man kann ja auch knapp über dem Boden balancieren und slacklinen. Und schon ist diese Sportart auch etwas für alle Hobby-, Freizeit- und Breitensportler, oder?
Absolut. Kann ich wirklich reinen Gewissens sagen, Slackline ist für jeden was, für jede Altersgruppe, für jeden Sportlertyp, einfach für jeden Menschen. Denn ich glaube, Balancieren ist was ganz Natürliches. Balancieren steckt ja auch so ein bisschen in uns drin. Jeder kennt ja das Bild von so Affen, wie sie auf Lianen und Ästen balancieren, mit dem größten Vergnügen. Kinder balancieren auch völlig unaufgefordert, sei es anfangs nur auf der Bordsteinkante oder dann über Baumstämme und so weiter. Also Balancieren ist was Spielerisches und etwas, was aber auch wirklich das Gehirn und den Körper gleichermaßen fordert. Die Koordination, die Reaktion, und es macht einfach Spaß, sag ich mal, ein bisschen in der Luft zu schweben, sei es auch nur einen halben Meter vom Boden entfernt. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass jeder Mensch Highline anfangen soll, aber Slackline, einfach mit einer kleinen Slackline im Park oder im eigenen Garten zwischen zwei Bäumen, Das kann jeder anfangen, das ist total leicht umsetzbar und eine Slackline kostet auch nicht viel, sie ist sehr einfach aufzubauen. Und dann hast du da so ein cooles, abwechslungsreiches Sportgerät, auch Fitnessgerät. Man kann auf der Slackline auch geile Kraftübungen machen, auf jeden Fall. Ja. Gerade wenn man so richtig ins Zittern kommt, dann wird Tiefenmuskulatur und ganze Muskelketten werden dann beansprucht, die du sonst vielleicht gar nicht bekommen würdest in deinem Training. Ja. Also Slackline geht wirklich, sag ich mal, auf den ganzen Körper, nicht nur auf die Füße, auf die Beine. Man wird dadurch stabiler. Ja. Es ist ja kein Wunder, dass Profifußballer und Profi-Skifahrer auch als festen Bestandteil in ihrem Training das Slackline haben, einfach um die Gelenke zu stärken und die Koordination. Also ich könnte da ewig weiter das Slackline einfach loben und jedem ans Herz legen. Man muss es halt ausprobieren, man darf sich anfangs nicht frustrieren lassen, denn es ist schwierig am Anfang, es wird wackeln, es wird zittern. Aber ja, gerade deshalb finde ich, ist es lohnenswert, das einfach zu üben und dann das so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, sich zu überwinden, vielleicht seine Angst zu überwinden und dann auch tolles Selbstbewusstsein dabei zu finden, wenn man dann die ersten Schritte da durch die Luft balanciert.
Wie fange ich es denn am besten an, wenn ich jetzt sage, ich will es ausprobieren? Direkt eine Line irgendwie spannen und direkt versuchen draufzustellen und 150 Mal runterzusteigen? Oder vielleicht erstmal auf einem breiten Baumstamm balancieren, dann auf einem schmaleren, also sich da so ein bisschen an das Balancegefühl ranarbeiten? Was würdest du da als Profi demjenigen empfehlen, der gerne in diese Sportart einsteigen will? Wie soll er es am besten anstellen?
Ja, am besten einfach eine eigene Slackline anschaffen, sodass man dann auch wirklich ungebunden ist und immer üben kann, wann man will. Am coolsten ist es, wenn man die Möglichkeit hat, sie auch wirklich zum Beispiel im eigenen Garten einfach hängen zu lassen, sie nicht jedes Mal abbauen zu müssen. Dann kannst du immer mal wieder 5 Minuten, 10 Minuten balancieren üben. Da macht man die besten Fortschritte, wenn man häufig, aber etwas kürzer trainiert. Und man sollte die Slackline anfangs so niedrig und kurz und fest wie möglich spannen. Aber sobald man darauf stehen kann und das Zittern so ein bisschen weniger wird, sollte man auch sich pushen und dann nach und nach die Slackline vielleicht länger aufzubauen, wenn man die Möglichkeit hat, oder sie ein kleines bisschen höher am Baum zu hängen, aber dafür etwas lockerer gespannt zu lassen, ja, weil dann kommst du so in diese Zone des maximalen Lernens, wo du immer gefordert bleibst und dann kannst du auch irgendwann immer größere Distanzen balancieren und vielleicht, so wie ich, auch irgendwann highlinen, was natürlich das Ultimative ist, also Slackline über eine Schlucht. Dahin muss es aber nicht gehen, ja, man kann auch einfach auf einer normalen Slackline in Bodennähe sehr viel Spaß haben. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es immer gut, mit anderen erfahreneren Slacklinern anzufangen und von denen ein bisschen zu lernen, sich das ein bisschen abzuschauen, sich auch den Aufbau zu zeigen. Aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt, einfach Slackline anschaffen, 1, 2 YouTube-Tutorials anschauen und dann ab in den Park, dann geht das schon. Einfach ausprobieren und spielen.
Und dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, für die vielen Einblicke und vor allen Dingen natürlich alles Gute und viel Erfolg für die nächsten Projekte auf und an der Slackline. Vielen Dank, Friedi Kühne.
Vielen Dank, war mir eine Freude, hier dabei zu sein.
Und wenn Sie jetzt sagen, na, lieber was machen, wo man festen Boden unter den Füßen hat, dann gibt's ja eigentlich nur eins, Laufen. Am nächsten Sonntag geht's in München und nicht nur dort wieder um den Wings for Life World Run. Diesen Wohltätigkeitslauf gibt's inzwischen seit 10 Jahren und er wird gleichzeitig an über 30 Orten weltweit ausgetragen. Bei diesem Lauf ist der Weg das Ziel, also die gelaufene Strecke, nicht die Zeit. Ein sogenanntes Catcher-Car startet 30 Minuten nach den Läuferinnen und Läufern mit langsam steigender Geschwindigkeit. Und wer als Letzter vom Catcher-Car eingeholt wird, der hat das Rennen gewonnen. In München mit dabei Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger. Nicht als Läufer, sondern als Catcher-Car-Fahrer. Und für ihn ist der Lauf eine ganz besondere Veranstaltung.
Ja, es ist definitiv die Sache, worum es geht und dass einfach alle Menschen weltweit zur gleichen Zeit starten und jeder für sich ein individuelles Ziel hat, das dann einfach irgendwann im Auto kommt, in dem Fall, wo ich dann in München vorbeikomme und dass man einfach die Emotionen erlebt. Es geht nicht darum, dass man irgendeine bestimmte Strecke in der schnellsten Zeit läuft, sondern dass man einfach für sich das Rennen läuft und für die gute Sache und wenn man da miterleben darf, was für Emotionen im Spiel sind, dann macht es den Lauf einfach aus.
Auch Sie können beim Wings for Life World Run dabei sein, als Zuschauer. Denn der BR überträgt das Münchner Rennen nächsten Sonntag auf seiner Internetseite. Auf br24sport.de können Sie zuschauen und mitfiebern. Und wenn Sie motiviert genug sind, dann gehen Sie doch am besten selbst zum Laufen. Entweder ab morgen mit einer Lauf-10-Gruppe in Ihrer Nähe oder individuell nach den Lauf-10-Trainingsplänen aus dem Internet. Und wenn Sie nicht laufen wollen, balancieren Sie halt ein bisschen. Egal wo und egal wie lange. Schon die kleinste Trainingseinheit lohnt sich. In diesem Sinne, aktiv sein, fit bleiben und viel Spaß.